Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam Sabbat feiern dürfen. Hoch und trocken, gut beheizt und belüftet. Das ist ja alles nicht selbstverständlich bis zur nächsten Pandemie und den nächsten Lockdowns. Wir sollten vorbereitet sein. Viele meiner Predigten entstehen beim morgendlichen Bibelstudium entlang unseres Studienheftes. Das hieß ja bis 1990 Lektion. Bin ich schlecht zu verstehen? So ist besser, ja? Beim Studium der Bibel merke ich dann immer wieder, was ich seit Jahren frommen Sinnes übersehen, überlesen oder gar falsch verstanden habe. Und es kommt immer wieder Entdeckerfreude auf. Morgendliche Bibelstudium bleibt für mich auch deswegen spannend, weil ich mir seit einigen Jahren einen Herzenswunsch erfülle und Hebräisch in einer Synagoge lerne. Geheimnisvolle, schwierige Sprache hilft aber gegen Alzheimer. Und da sehe ich dann auch, was fromme Übersetzer so geglättet haben. Denn die Übersetzer, der Bibelübersetzer, die waren ja alle fromme Leute. Und die Bibel schreibt manchmal nicht so fromme Sachen. Und die wurden dann einfach geglättet. In den 2 Jahren Predigerlehrgang in Friedensau habe ich zwar ein wenig Griechisch gelernt, Hebräisch für das Alte Testament fehlte mir aber noch. Dann hilft mir beim Bibelstudium auch mein ausgelagertes Teilgehirn, also das iPhone. Darauf habe ich etwa 15 bis 20 verschiedene Bibelübersetzungen, die ich immer wieder mal vergleiche. Und ich weiß nicht, 60 bis 100 andere, mit denen ich nichts anfangen kann. Arabisch, Japanisch, Swahili, kann ich alles nicht. Und seit Siri diktiere ich meine Predigten wörtlich in mein iPhone. Dadurch sind sie weitergebbar und lesbarer. Deshalb wäre meine Ausarbeitung, mein Konzept, auch wegen der vielen Bibeltexte haben will, gibt mir am Schluss seine E-Mail-Adresse und ich schicke sie ihm dann. Allerdings, weil man in der Predigt über alles reden darf, nur nicht über 40 Minuten, steht in meinem Konzept in aller Regel mehr drin, als ich hier sagen kann. Denn wenn ich fasziniert bin von einem Bibelabschnitt oder von einem Bibeltext, dann sammelt sich so viel an, dass ich am Schluss erbarmungslos kürzen muss. Und das tut dann richtig weh. All die vielen schönen Bibeltexte, die vielen schönen Formulierungen, die vielen schönen Zusammenhänge. Wir haben gerade im Lied 526 gesungen, wir irren jeden Tag, wir zweifeln und wir sorgen und dennoch bleibt das Herz in Gott geborgen. Es war schwierig für mein heutiges Thema, der Zweifel, der dunkle Bruder des Glaubens, passende Lieder zu finden. Meine liebe Helga hat sich niemals abfällig über irgendjemand oder irgendetwas geäußert, auch nicht über Prediger und Predigten. Wenn eine Predigt ihr nicht so gefallen hat, dann war die höchste Form der Missbilligung, aber die Lieder waren gut gewählt. Ich hoffe, ihr könnt mehr über diese Predigt sagen. Also, heute möchte ich mit euch über einen Begriff nachdenken, der im Alten und im Neuen Testament sehr wichtig ist, aber merkwürdigerweise weder als Verb noch als Hauptwort, als Substantiv erwähnt wird. Den Zweifel, den dunklen Bruder des Glaubens. Ich habe auf eurer Zuhause-Seite, also eurer Homepage gesehen, am 27.04. hat Joachim Grünig über Schwellen, Angst überwinden und Vertrauen wagen gepredigt. Also heute kommt das Gegenmodell. Aber ihr braucht keine Angst zu haben, obwohl in der Bibel viele Zweifler und Zweifel beschrieben werden. Die hebräischen Worte für Zweifel oder das Zweifeln, lefakpek, das heißt zögern, zweifeln, unsicher sein, wird tatsächlich nirgends im Alten Testament verwendet. Ich zweifelte lautet auf Hebräisch Pikpasti. Klingt putzig, kommt aber im Alten Testament nicht vor. Ebenso das griechische Wort für Zweifel, Amphibilia, taucht im Neuen Testament nirgends auf, eigentlich nur als Umschreibung. Und die übersetzt dann Luther immer wieder mit Zweifel. Zunächst im Alten Testament. Hier 34, Vers 12. Ohne Zweifel, Gott verdammt niemand mit Unrecht und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Statt ohne Zweifel steht da im Hebräischen ohne Böse. Hiob 36, Vers 4, meine Reden sollen ohne Zweifel nicht falsch sein. Da steht im Hebräischen ohne Enttäuschung nicht falsch sein. Psalm 56, Vers 8, zähle die Wege meiner Flucht, fasse meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Und da steht im Hebräischen, sind sie nicht in deinem Buch. Und Daniel 2, Vers 47, da sagt der König Nebukadnezar, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter. Da steht im Hebräischen in Bezug darauf, euer Gott ist ein Gott über alle Götter. Im Neuen Testament, Matthäus 14, Vers 31, Jesus reckte alsbald die Hand aus und ergriff ihn, also den sinkenden Petrus, und sprach zu ihm, o du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und da steht eigentlich im Griechischen, warum schwankst du, warum zögerst du? Matthäus 21, 21, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, so ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein solches mit dem Feigenbaum tun, sondern so werdet ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich auf und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und da steht nicht zweifeln, sondern unterscheiden, erkennen. Matthäus 28, Vers 17, darauf kommen wir später noch. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und da steht im Griechischen, etliche aber schwankten, zögerten. Das ist doch ein deutlicher Unterschied. Und so geht es also durch das ganze Neue Testament, auch wenn also in Philippa 2, Vers 14 steht, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, also tut alles ohne Murren und ohne zu argumentieren oder nachzudenken. Jakobus 1, Vers 6, erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, er unterscheide nicht, denn wer da unterscheidet, der ist wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewebt wird. Also, der Zweifel, das Zweifeln werden im Alten und im Neuen Testament nicht erwähnt, werden aber auch nicht verboten. Im Gegenteil, im Alten Testament geht Gott und im Neuen Testament geht Jesus in aller Regel vertrauensbildend auf Zweifel zu. Wenn überhaupt, wird der Zweifel und der Zweifler nur mild kritisiert, zum Beispiel Thomas. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Aber das Zweifeln wird sowohl im Alten wie im Neuen Testament ausführlich beschrieben. Denken wir über einige prominente Beispiele nach. Die Kernaussage zur Glaubensgerechtigkeit, die im Neuen Testament sowohl von Paulus als auch von Jakobus zitiert wird, steht in 1. Mose 15, Vers 3. Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das klingt zunächst mal unverdächtig, aber wenn man sich diesen Text genauer ansieht, dann ist er umgeben, umrahmt, eingeklemmt, eingezwängt von massiven Zweifeln, auf die Gott in unterschiedlicher Weise reagiert. 1. Mose 15 von Vers 1. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Jetzt Abraham. Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin, ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Wie reagiert Gott auf diesen Zweifel und auf diese Vorwürfe? Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und jetzt kommt der Stiftungstext zur Glaubensgerechtigkeit. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit zu. Und dann sagt Gott, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf dass ich dir dieses Land zu besitzen gebe. Aber das reichte dem schwachen und kleinen Glauben Abrahams dann doch nicht. Er verfiel sofort wieder in Zweifel. Vers 8. Abraham aber sprach, Herr mein Gott, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und auf diese massiven erneuten Zweifel antwortet Gott auf höchst erstaunliche, aber eigentlich sogar höchst befremdliche Art und Weise. Er lässt Abraham ein altsemitisches Schwurritual vorbereiten. Vers 9. Und er, Gott, sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen er nieder und auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham. Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen, 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. Merkwürdig. Die Wuppertaler Studienbibel schreibt dazu, dieses umständliche und blutige Schwurritual stammte aus Mesopotamien, also aus der Heimat Abrahams. Bei einem Vertragsabschluss zerschnitten die Vertragsschließenden die Körper von Tieren und gingen dann beide mit einer brennenden Fackel hindurch. Und dabei erklärten sie, im Falle der Vertragsübertretung soll sie das Todesgeschick der zerschnittenen Tiere treffen. Erstaunlich ist, in Mesopotamien gingen beide Vertragspartner durch diese Tierhälften hindurch. Hier tut das nur Gott und zeigt dadurch, der Vertragsschluss ist höchst einseitig. Abraham ist nicht vertragsfähig. Wir sind auch alle nicht vertragsfähig. Gottes Gnade ist einseitig. Dieser mesopotamische Ritus war auch im palästinensischen Raum bekannt, wird aber nur einmal im Alten Testament in Jeremia 34, Vers 18 nach einem Wortbruch des Königs Zedekia an freigelassenen Sklaven erwähnt. Jeremia 34, 18, und ich will die Leute, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie vor mir geschlossen haben, so zurichten wie das Kalb, das sie in 2 Stücke zerteilt haben und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Also das hat man immer wieder mal gemacht, aber es war eigentlich ein heidnisches, ein mesopotamisches Schwurritual. Weiter in 1. Mose 15, Vers 18. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hittiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter, die Jebusiter. Also Gott geht hier mehrfach und ausführlich auf die massiven Zweifel Abrahams ein. Übrigens, damals hieß Abraham noch Abram, denn er war damals noch ein unbeschnittener Gottgläubiger. Der Name Abraham ist wie viele hebräische Namen ein Satzname. Er besteht aus einem Substantiv und einem Verb und kann bedeuten, der erhabene Vater, der Vater des Erhabenen, der Vater ist erhaben, mein Vater ist erhaben, mein Vater war ein Erhabener oder er ist erhaben durch seinen Vater. Das bedeutet alles Abraham. Den neuen Namen Abraham, Vater einer großen Menge, bekam er erst in 1. Mose 17 mit 99 Jahren und damals begann dann der alte Bund mit der Beschneidung. Deshalb sehe ich mich als Nachkommen Abrahams, nicht Abrahams, denn ich bin auch ein unbeschnittener Heidenchrist. Leider wird im Neuen Testament nicht zwischen diesen beiden Namen unterschieden. Abraham wird im Neuen Testament durchgehend Abraham genannt. Ich habe mir mit der Erklärung geholfen, wenn Gott einen Namen ändert, dann gilt das auch rückwirkend. Aber eigentlich sehe ich mich als Nachkomme Abrahams. Noch ein Beispiel für den zweifelnden, schwachen Glauben Abrahams. Nach 10 Jahren Kinderlosigkeit reißt Sarai schließlich der Geduldsfaden. Sie drängt sehr selbstbestimmt Abraham zur Zeugung mit der Nebenfrau Hagar. Diese Zeugung, diese Möglichkeit wird auch im Kodex Hammurabi beschrieben. Hammurabi war übrigens ein Zeitgenosse Abrahams. Sarai, 1. Mose 16, Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar, und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann, geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn bekomme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Dann nahm Sarai Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten, und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Wie antwortet Gott auf diesen massiven Akt des Zweifels? Erstaunlicherweise gar nicht. Er lässt die Dinge so laufen, wie sie laufen. Als sie Hagar nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun aber sie, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Beim Ehekrach sind immer die anderen schuld. Abraham sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir's gefällt. Naja, und dann flüchtet Hagar vor der Tyrannei der Sarai und wird also dann zur Rückkehr genötigt. Und nach der Rückkehr Hagars aus der Wüste folgten dann 14 Jahre Zank und Streit zwischen den beiden Frauen und dem widerspenstigen und unbotmäßigen Sohn Ismael. Gott lässt also Abraham sozusagen im eigenen Saft schmoren. 14 Jahre lang. Und als Abraham 99 Jahre alt ist, da begegnet ihm Gott neu, offenbart sich Gott ihm neu, und zwar mit einem völlig neuen Namen. Er sagt, hallo, ich bin El Shaddai. Der Name tauchte vorher gar nicht auf. Gott behandelt Abraham so, als ob die beiden sich überhaupt nicht kennen. Und dann sagt er, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Das heißt, es geht jetzt um einen zweiten Bund, den alten Bund. Und vor diesem alten Bund gab es offenbar einen uralten Bund, einen nullten Bund. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker und ich will dich sehr fruchtbar machen und auch Könige sollen von dir kommen. Naja, und dann kommen noch viele Verheißungen. Und dann geht es also um die Beschneidung, damit begann ja dann der alte Bund. Und dann sagt Gott abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Sarai war eigentlich der Name einer Mondgöttin, das war ein heidnischer Name. Und Sarah bedeutet eigentlich Fürstin oder Kriegerin. Die war ja auch eine Kriegerin. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Isaak bedeutet übrigens, man lacht. Man lachte über die 90-jährige Sarah, die ihr erstes Kind bekam. Danach besucht Gott Abraham im Heiden Mamre in der Mittagshitze, zunächst inkognito, denn Abraham braucht erst eine Weile, bis er merkt, mit wem er das zu tun hat. Und dann entfaltet sich orientalische Gastfreundschaft, dann wird also ein Kalb geschlachtet und dann wird also Essen zubereitet und Sarah im Küchenzelt mit ihren Mägden ist am Wirbeln. Dann sagt Gott, über ein Jahr komme ich wieder und dann hat Sarah einen Sohn. Und jetzt lacht Sarah im Küchenzelt. Aber das Küchenzelt war ja dicht am anderen Zelt und das war zu hören. Und Sarah sagte bei sich selbst, nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, da ich noch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, Gott sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Das Unglaubliche in dieser Geschichte in 1. Mose 17 und 18 ist, dass Gott zweifelnd und frech ins Angesicht gelacht wird. Sowohl von Abraham als auch von Sarah. Wobei Sarah noch eins draufsetzt und sich mit Gott herumstreitet, ob sie nun gelacht hat oder nicht. Schließlich unersichtlich bleibt, weil sie sich fürchtete. In dem ausufernden Roman Der Name der Rose von Umberto Eco geht es um eine geheime und ketzerische Schrift des Aristoteles über das Lachen. Denn Lachen war im Mittelalter, also Lachen Gott gegenüber galt im Mittelalter als Todsünde. Zweifeln übrigens auch. Nicht so im Alten Testament. Gott geht auf das Lachen Abrahams überhaupt nicht ein und die uneinsichtige Sarah lässt er einfach stehen. Das prominenteste Beispiel für Zweifel im Neuen Testament ist Thomas, ein eher nachdenklicher, mitdenkender Jünger, der nach dem Kreuzestod Jesu einfach nicht an seine Auferstehung glauben wollte. Wie reagiert Jesus auf diese Zweifel? Er erscheint extra für Thomas, nochmal. Hätte er nicht machen müssen. Johannes 20, Vers 24, Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Vers 26, und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen, kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Es geht aus dem Text nicht hervor, ob Thomas sich wirklich getraut hat, die Nägelmale Jesu und die Seite zu berühren. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Eine ganz milde Kritik. Also eigentlich hätte Jesus ja sagen können, solche Zweifel sind Sünde und sie sind nicht erlaubt für einen Apostel, den ich erwählt habe. Stattdessen sagt er nur, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Im Johannesevangelium schreibt er in Johannes Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Also vieles, was im Neuen Testament beschrieben wird, wird ja so im Telegrammstil beschrieben. Und bei manchen hätten wir gerne mehr gewusst. Aber die Evangelisten haben ihre Evangelien nicht geschrieben, um unsere Neugier zu befriedigen, sondern damit wir glauben. Und dafür reicht das alles aus. Jesu Leben und Wirken soll also bei uns den Glauben festigen, aber nicht nur bei uns, sondern zunächst einmal bei den Jüngern. Und da ist es schon merkwürdig, wie oft sie ihn nicht verstanden oder missverstanden haben. An den Jüngern können wir lernen, einfach so glauben ist offenbar nicht so einfach. Manchmal hat man den Eindruck, dass Jesus unter der Begriffsstutzigkeit der Jünger gelitten hat. Besonders im Markus-Evangelium wird das beschrieben. Markus 4 muss er seinen Jüngern das relativ einfache Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld erklären und wirkt geradezu genervt. Jesus fragte die 12 und die anderen Jünger, versteht ihr dieses Gleichnis denn nicht? Wie wollt ihr denn all die anderen Gleichnisse verstehen? Der Bauer, der die Samenkörner ausstreut, sät die Botschaft Gottes aus. Manchmal fallen die Worte auf den Weg. So ist es bei den Menschen, die die Botschaft zwar hören, aber dann kommt sofort der Satan und nimmt weg, was in ihr Herz gesät wurde. In Matthäus 15 und in Markus 4 geht es um die rituellen Waschungen der Pharisäer. Auch hier brauchen die begriffsstutzigen Jünger eine nachträgliche Erklärung. Matthäus 15, 15, da sagte Petrus, erklär uns doch, was du mit dem Wort von der Unreinheit gemeint hast. Habt ihr auch noch nichts verstanden, erwiderte Jesus. Begreift ihr nicht, dass alles, was durch den Mund aufgenommen wird, in den Magen gelangt und dann vom Körper wieder ausgeschieden wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Ebenso in Markus 7, seid ihr denn auch so unverständlich? Begreift ihr das nicht? Und dann kommt die Erklärung. Also wenn ich das so lese, bin ich schon froh. Also so begriffsstutzig wie die Jünger sind wir nicht. Da sind wir besser, oder? Ein Kapitel weiter in Matthäus 16, Markus 8 geht es dann um den Sauerteig der Pharisäer. Da warnt Jesus ja, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig von Herodes. Und da sagten sie zueinander, wir haben kein Brot. Jesus hörte es und sagte zu ihnen, was macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Seid ihr genauso verstockt wie die anderen? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Man hat hier das Gefühl, das zerrte wirklich an den Nerven Jesu, wie begriffsstutzig sich die Jünger anstellen. Mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die Jesus offensichtlich und böswillig missverstehen wollten, ging er nicht so geduldig, sondern deutlich rabiater um. Johannes 8, 42, Jesus sagte zu ihnen, wäre Gott wirklich euer Vater, dann würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott zu euch gekommen, ich kam nicht in eigenem Auftrag, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn nicht, was ich sage? Weil ihr unfähig seid, mein Wort aufzunehmen. Ihr seid Kinder des Teufels, der ist euer Vater und ihr wollt nur ausführen, wonach ihm der Sinn steht. Aber an all diesen Beispielen zum Zweifeln sehen wir, erst wenn Zweifel möglich ist, kann der Glaube entstehen und wachsen. Deshalb hat Jesus sich um den ungläubigen Thomas so bemüht und hat ihn nicht verurteilt, sondern nur milde kritisiert. Gott erwartet nicht von uns, dass wir ihm einfach so vertrauen, ohne uns eine ausreichende Grundlage dafür zu geben. Aber Gott hat die Möglichkeit zum Zweifeln nicht ausgeschlossen. In seinem Buch »Den Zweifel umarmen« schreibt Anselm Grün, manchmal klagen sich Menschen an, ich habe an Gott gezweifelt oder ich habe im Glauben gezweifelt. Sie meinen, Zweifel sei eine Sünde. Doch der Zweifel gehört wesentlich zum Glauben. Der Zweifel will den Glauben stärken und herausfordern, damit wir uns immer wieder neu fragen, was glaube ich eigentlich? Da der Mensch nicht das wahre Wesen Gottes erkennen kann, bleibt der Zweifel ein wichtiger Begleiter auf der Suche, das Geheimnis Gottes immer tiefer zu verstehen. Erst der Zweifel macht die Freiheit der Glaubensentscheidung möglich. Erst die Möglichkeit des Zweifels ist die Möglichkeit, über diesen Graben zu springen in die gnädigen Arme Gottes. Nach der zweimaligen Offenbarung des Auferstandenen und der Bekehrung des Thomas war es mit den Zweifeln im Jüngerkreis aber noch nicht zu Ende. Es kam noch schlimmer. Johannes 21. Dieses Kapitel ist, wie die Theologen sagen, nicht gut bezeugt, weil es in manchen Handschriften fehlt. Und manche meinen, es sei auch ein späterer Zusatz. Das glaube ich nicht, denn das ist eigentlich eine für Petrus sehr kränkende Geschichte. Wieso sollte jemand sich so etwas ausdenken? Obwohl Jesus sich ihm vielfältig offenbart hat, wird Petrus mutlos. Verzweifelt an ihm geht er aus dem Amt, wird wieder Fischer, nimmt sogar einige Jünger mit, wird fahnenflüchtig. Und Jesus geht ihm wieder einmal nach, nachdem Jesus nach seiner Auferstehung, geht nach ihm nach. Er bereitet am Ufer Bratfisch vor und isst das zusammen mit den Jüngern und ordiniert dann Petrus dreimal fast gegen seinen Willen. Übrigens, ich finde, wer Jesus in allen Dingen nachfolgen will, der muss Lamm und Fisch essen. Auch die Vegetarier und die Veganer. Das schützt dann auch gleich vor den chronischen Folgen des Vitamin B12-Mangels, der perniziösen Anämie und der B12-Mangel-Pseudodemenz. Also, Jesus zeigt sich den Jüngern, die also fahnenflüchtig geworden sind. Übrigens, ihr habt sicherlich die Amtseinführung des neuen Papstes gesehen. Also, das muss man den Katholiken lassen. Sie machen die bessere Show. Wenn man das also vergleicht mit dem Kirchentag oder mit dem ISC. Aber ich amüsiere mich immer wieder darüber, dass das ganze fromme Spektakel sich unter einem riesengroßen Übertragungsfehler stattfindet. Wer im Petersdom gewesen ist, der weiß, in der Kuppel des Petersdoms steht in riesigen, 4 Meter hohen lateinischen Lettern: Tu es Petrus, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich bauen, die Gemeinde. Das ist lateinisch, aber das Neue Testament war griechisch. Und im Griechischen benutzt Jesus ein Wortspiel. Er sagt, du bist Petros, und auf diese Petra will ich bauen, die Gemeinde. Womit er das Messias-Bekenntnis des Petrus meint. Denn auf den angeblichen Felsen Petrus konnte man nichts bauen. Das war ein Wackelpeter. Der wurde 4-mal berufen. 4-mal. Und 3-mal ordiniert. Wie viel braucht ein Mensch, ein Apostel, ein Prediger, so etwas? Und dann wird also in Johannes 21 beschrieben, was Jesus da mit den Jüngern bespricht, nachdem er das Frühstück zubereitet hat. Als sie an Land gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen drauf, auch Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, und dann wird also miteinander gegessen. Niemand von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Johannes hatte ja schon gesagt, es ist der Herr. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die hier mich lieben? Da steht im Griechischen agapas me pleion. Also liebst du mich mit göttlicher Liebe mehr als die hier sind? Und Petrus antwortete, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Aber da steht philose. Also ich liebe dich mit menschlicher Liebe, nicht mit göttlicher Liebe. Und dann fragt Jesus zum zweiten Mal, setzt er seine Bedingungen herunter und sagt, liebst du mich mit göttlicher Liebe, agapas me? Und Petrus sagt, kann ich nicht. Ich kann nur menschliche Liebe, philose. Und am Schluss schraubt Jesus seine Bedingungen noch weiter runter und sagt, liebst du mich mit menschlicher Liebe? Und da wird Petrus traurig. Nicht, weil Jesus dreimal den Verleugnung ihn gefragt hat, sondern weil Jesus seine Bedingungen runtergeschraubt hat. Auf das Minimum, das absolute Minimum. Also, obwohl Petrus 2-mal beteuert, er kann keine Gottesliebe, sondern nur Freundesliebe, Menschenliebe, bestätigt Jesus sein Apostelamt. Jedes Mal wird Petrus neu ordiniert. Trotzdem hörte der Zweifel im Jüngerkreis nicht auf. In Galiläa, auf dem Berg, auf dem Jesus den Evangelisationsauftrag gab, beteten einige ihn an. Einige zweifelten, steht da bei Luther. Da steht allerdings, schwankten, zögerten. Aber wie kann das sein? Der auferstandene Jesus offenbart sich als der Messias, als der Sohn Gottes beim Abschied auf dem Berg in Galiläa. Und einige zögern, zweifeln. Aber Jesus geht darauf überhaupt nicht ein. Er tritt auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt, auch bei den Zögernden und Zweifelnden. Also, der Zweifel gehört zum Glauben dazu, ist vielleicht sogar etwas wie sein dunkler Bruder. Wenn etwas ganz eindeutig ist, 2 und 2 ist 4 und 2 mal 2 ist 4, dann muss man das nicht glauben, dann weiß man das. Auch wenn es in der Biologie manchmal etwas anders ist. Der spanische Philosoph und Schriftsteller Miguel de Unamuno schrieb sogar, Glaube ohne Zweifel ist ein toter Glaube. Begonnen hat die Sünde, der Zweifel, nach 1. Mose 3 im Garten Eden mit dem klügsten Tier, das Gott geschaffen hatte, der Schlange. Und mit einer eigentlich berechtigten theologischen Frage, sollte Gott gesagt haben. Dietrich Bonhoeffer hat dazu gesagt, die Sünde kam in die Welt durch eine theologische Frage. Diese Frage richtete sich an das erste Menschenpaar, nicht nur an Eva. Denn im nachholenden Stil des Orientalen wird später berichtet, Adam stand direkt daneben. Der sagte aber nichts, schwieg. Er war, wie Pinkas Lapide in seinem Buch Eva war an allem schuld schrieb, ein schweigender Mitesser. Nicht schön, war aber so. Die Rabbinen sagen zu Recht, eigentlich hat Adam gesündigt, weil das Gebot an ihn erging. Eva kannte es nur vom Hören sagen. Und sie zitierte es leider nicht genau, verschärfte es sogar. Und so begann die Gesetzlichkeit. Schon damals wurde deutlich, Gottes Wort zu verschärfen durch Menschengebote, darauf liegt kein Segen. Aber wenn wir die Bibel studieren, dann geht es doch immer wieder um die Frage, was hat Gott in seinem Wort wirklich gesagt? Sollte er gesagt haben, was ich bisher immer frommen Sinnes geglaubt habe? Dabei lautet die von Luther poetisch übersetzte Frage nicht, sollte Gott gesagt haben. Die Wuppertaler Studienbibel übersetzt, ist es wirklich so, dass Gott gesagt hat? Eigentlich steht im hebräischen Grundtext, also weil oder also wenn Gott gesagt hat. Jesus selbst hat in Lukas 10 im Zusammenhang mit der Nächstenliebe eine ähnliche Frage gestellt, Lukas 10, 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter und versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Und dann kommt also diese Zusammenfassung des Liebesgebotes aus ganz weit entfernten Bibeltexten, ja, 5. Mose 6, Vers 5 und 3. Mose 19, Vers 8. Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Frage nach dem Lesen ist ja berechtigt, wenn es hier um die Deutung der gemeinsamen Sprache ging. Aber wenn es um fremde Sprachen geht, gibt es eine noch viel wichtigere Frage. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Ist er bis heute. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Ägypten, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, Königin von Äthiopien, welche ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der hatte den ja nicht gedruckt als Buch dabei und Eifo sowieso nicht. Der hatte sich die Schriftrolle gekauft. Das konnte er, weil er ein reicher Mann war. Sonst hatten die Leute nicht Schriftrollen zu Hause. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, und jetzt kommt's, das ist ganz wichtig, verstehst du auch, was du liest? Geht nicht nur darum, etwas zu lesen, sondern es auch zu verstehen. Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Danach gibt es eine ausführliche mobile Evangelisation, die mit einer Taufe abgeschlossen wurde. So war das damals in den ersten chaotischen Jahren der Urchristenheit. Merkwürdigerweise, aber eigentlich müsste man sagen, konsequenterweise, hat Gott in den nachchristlichen Jahrhunderten viele Zweifel zugelassen und sogar bestehen lassen. Die Kirchengeschichte ist voll davon. Noch zu den Zeiten der Apostel musste sich die junge Christenheit der griechischen Erkenntnislehre der Gnosis erwehren, die unter anderem den Kreuzestod Jesu leugnete oder in Zweifel zog und sagte, Jesus von Nazareth starb am Kreuz, aber der Messias, der Christus, hatte diese Hülle schon längst verlassen. Paulus und vor allem Johannes grenzten sich teilweise drastisch von der Gnosis ab. Dann gab es in den Jahrhunderten danach den christologischen Streit zwischen Athanasius und Arianus um die Natur Christi. Ist er selbst Gott und Gott gleich, Homoousias, oder nur der Sohn Gottes und damit nur Gott ähnlich, Homoiousias? Es ging um den Streit um ein Jota. Und zwar ein blutiger Streit. Und Konstantin der Große wusste nicht genau, wer recht hat und blieb deswegen ungetauft bis zu seinem Sterbebett. Auf dem Sterbebett ließ er sich dann von einem arianischen Bischof taufen, der wenige Jahre später wegen Irrlehre abgesetzt und getötet wurde. Ein Witz der Kirchengeschichte, so kann es gehen. Um das Jahr 1000 vor Christus zerstritten sich die Ostkirche und die Westkirche an der Frage, geht der Heilige Geist nur vom Vater aus oder auch vom Sohn? Filioque. 500 Jahre später zweifelte Luther die Rechtmäßigkeit des Ablasshandels an und entdeckte im Römerbrief die Glaubensgerechtigkeit. Das war die eine größere Reformation, die viele kleinere nach sich zog, weil Luther mit Rücksicht auf die Landesfürsten die Reformation aus heutiger Sicht nicht vollenden konnte. Zum Beispiel wehrte er sich heftig gegen die Wiedertäufer, die ja eigentlich Täufer waren und von denen wir über die Baptisten die Gläubigentaufe übernommen haben. Wir als Adventisten verstehen uns ja als Erben der Reformation, die sie fortgeführt haben. Wir haben von den Baptisten die Erwachsenentaufe, also die Gläubigentaufe, übernommen, von den Siebenten-Tags-Baptisten den Sabbat. Manche unserer Glaubensüberzeugungen entwickelten sich aus der Gemeinde heraus, zum Beispiel die Beachtung von 3. Mose 11 und die Unterscheidung von reinen und unreinen Tieren. Joseph Bates war ein überzeugter Nichtraucher und Nichttrinker und war das so überzeugend, dass die Adventisten sich ebenfalls dem angeschlossen haben. Der hatte lange vor der Entstehung der Adventgemeinde, der Adventbewegung, 1827 sogar einen Temperanzverein gegründet. Von ihm hat dann Ege Weid auch den gemäßigten Lacto-Ovo-Vegetarismus übernommen. Das war auch eine Entscheidung gegen den aggressiven und radikalen Vegetarismus des Dr. Kellogg. Das Zehntengeben wurde aufgrund der Nöte der Prediger, finanziellen Nöte der Prediger, von einer Kommission unter G.N. Andrews vorgeschlagen, 1871, und hat sich erst mehr als 20 Jahre später durchgesetzt. So lange wurde darüber gestritten. Adventisten diskutieren gerne. Also die Entwicklung unserer Glaubensüberzeugungen war teilweise schwierig, dramatisch, brauchte Zeit, war von vielen Zweifeln und Zurückhaltungen begleitet. Deshalb nannte James White seine erste Zeitschrift nach 2. Petrus 1, Vers 12 auch Present Truth, gegenwärtige Wahrheit. Und das ist ein sehr fruchtbarer Begriff, denn das bedeutet die Wahrheit, die wir gegenwärtig jetzt erkannt haben. Die kann aber mehr werden. Früher haben Adventisten gesagt, ich bin seit 60 Jahren in der Wahrheit. Und das klang so, als ob sie vor 60 Jahren in die Wahrheit reingegangen sind. Und dann haben sie sich da draufgesetzt und seitdem hat sich nichts geändert. Das kann doch gar nicht sein. Jesus hat ja gesagt, der Heilige Geist wird euch im Bereich der vollen Wahrheit Führer sein. Die Wahrheit ist riesig. Sie ist auch keine Lehre, sondern sie ist eine Person, Jesus Christus. Und die zu erkennen, reichen Ewigkeiten nicht aus. Und weil die Entwicklung von Glaubensüberzeugungen immer noch nicht zu Ende ist, gibt es ja die Präambel. Und da wird deutlich gesagt, wenn der Heilige Geist die Gemeinde zu einem tieferen Verständnis der biblischen Wahrheit gelangen lässt oder bessere Formulierungen findet, dann sollen diese 28 Glaubensüberzeugungen geändert werden. Die Bibel ist kein Ideologiebuch, keine Grundsatzerklärung, kein straff und eindeutig formuliertes Parteiprogramm. Sie lässt die herrliche Freiheit der Kinder Gottes zu. Gott sei Dank. Und deshalb ist der Zweifel wichtig, deshalb ist er der dunkle Bruder des Glaubens. Es war übrigens nicht leicht, positive Lieder zum Zweifel zu finden. Meistens wird er in Glauben, Hoffen, Singen negativ bewertet und abgewertet. Zum Beispiel Lied 128, bist zu uns wie ein Vater, Strophe 5, nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort, mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Oder Lied 145, wir warten dein, dass du dein Wort in uns als Licht entzündest, Strophe 3, lass alles, was uns zweifeln lässt, aus unserer Mitte weichen. Sehr positiv, wir sind dein Eigentum, haben wir ja gesungen. Wir irren jeden Tag, wir zweifeln und wir sorgen und trotzdem bleibt das Herz in Gott geboren. Deutlich positiver, der Glaube ist mehr als die Kraft unseres Herzens, die 297. Die Hoffnung bringt mehr, als sich Menschen erträumen. Die Hoffnung, die im Zweifel Antwort verheißt. Die Hoffnung ist ein Geschenk von oben, sie fällt uns zu durch den Heiligen Geist. Dieses Lied wollte ich eigentlich am Schluss singen lassen, aber das kennen wir nicht. Darauf hat mich Thomas Weißenborn hingewiesen. Und deswegen, weil wir dieses Lied nicht so gut kennen und können, singen wir zum Schluss das Schutz- und Trutzlied 153 im Marsch- und Kampfmodus. Gottes Wort bleibt fest bestehen, mag die Erde untergehen. Amen.